Deutschlandfunk Kultur Lesart mit Andrea Gerg.
Herzlich willkommen. Wozu man sich ein Gemälde eigentlich anschauen soll, wenn es doch Fenster gibt, durch die man aufs echte Leben blicken kann, das fragt sich der Erzähler im neuen Roman von Eckhard Nickel. Spitzweg heißt dieses Buch, nicht umsonst nach dem biedermeierlich-romantischen Maler, denn es geht um Kunst und Künstlichkeit, um Mut zur Hässlichkeit und um einen abstrusen Rachefeldzug dreier Schüler. Gleich ist Eckhard Nickel mit seinem Spitzweg bei uns zu Gast. Ich habe mir nie viel aus Kunst gemacht, das bekennt der Erzähler gleich mal im ersten Satz. Dann geht es rund 250 Seiten genau darum, um die Kunst, was sie ausmacht und was sie aus uns Menschen macht. Spitzweg heißt der neue Roman von Eckhard Nickel. Das ist sein zweiter und ich freue mich jetzt, mit ihm darüber zu sprechen. Herzlich willkommen nach Frankfurt, Eckhard Nickel. Guten Morgen.
Ja, vielen Dank und einen wunderschönen guten Morgen nach Berlin.
Ich nehme mal an, dieser Satz, ich habe mir nie viel aus Kunst gemacht, der trifft auf Sie nicht zu, oder? Haben Sie keinen Spitzweg über dem Bett hängen?
Ich habe einen Spitzweg im Flur hängen, aber...
Aber nicht den armen Poeten.
Nein, den nicht. Ich habe einen Nachtwächter, glaube ich, im Flur hängen, wenn ich mich richtig erinnere. Ich habe so eine russische Hängung bei mir im Flur und da darf natürlich auch ein Spitzweg nicht fehlen. Nein, ich mache mir sehr viel aus Kunst und eigentlich mache ich mir alles Mögliche aus Kunst.
Mhm. Klar, sonst hätten Sie ja nicht jetzt so einen Roman, der sich so intensiv mit vielen Fragen, die Ästhetik betreffend, beschäftigt. In Ihrem Roman sind das drei Jugendliche, die Hauptfiguren. Alle gehen in dieselbe Klasse, zwei Jungs, ein Mädchen und dieses Mädchen, dem widerfährt so eine Art unerhörte Begebenheit gleich am Anfang. Da kommt die Kunstlehrerin Frau Hügel, schaut sich das Selbstporträt von Kirsten an und sagt, ausgesprochen gelungen, Respekt, Mut zur Hässlichkeit. Und das kriegt die in den falschen Hals, rennt davon. Aber eigentlich war das doch als Kompliment gemeint. Ist die Kirsten noch zu jung, um das zu verstehen? Braucht es für Mut zur Hässlichkeit sowas wie künstlerische Reife?
Ja, ich glaube, es braucht eine emotionale Souveränität, die sie natürlich in der Situation, in der sie sich befindet, eigentlich nicht hat, weil sie ohnehin eher auf der schüchternen Seite der Menschheit angesiedelt ist. Und das natürlich irgendwie gerade in der Zeit vor dem Abitur, wenn es natürlich auch darauf ankommt, wie man sich den anderen gegenüber entwickelt oder wie man sich überhaupt dem anderen gegenüber stellt, natürlich eine ganz elementare Verunsicherung der eigenen Persönlichkeit ist. Und deswegen kann sie das natürlich in dem Moment nur so als ganz schlimmen Frontalangriff hören und begibt sich dann natürlich auch als Impuls und Reflex davon. Wenn sie natürlich ein bisschen näher darüber nachgedacht hätte, hätte sie vielleicht erkennen können, dass es eine andere Bedeutung haben kann.
Der Ich-Erzähler, der ist so ein bisschen verliebt in Kirsten, der scheint ja das sofort zu erkennen, das Besondere an diesem Selbstporträt von Kirsten. Können Sie uns mal erzählen, was er da sieht auf dem Bild?
Ja, der sieht auf jeden Fall, wie so vieles an ihr, die Abweichung. Also sie macht halt Dinge ganz anders. Sie kleidet sich anders als die anderen. Sie tut andere Dinge als die anderen Mitschüler. Sie reitet zum Beispiel. Deswegen stellt sie sich auf dem Porträt als Reiterin dar. Aber sie guckt auch sozusagen nicht dem Betrachter des Porträts entgegen, sondern die blickt aus dem Bild hinaus. Das heißt, es gibt so ganz viele kleine Unterschiede, die man schon eigentlich an dem Porträt ausmachen kann, die sehr bezeichnend sind für die Persönlichkeit dieser von ihm angebeteten Mitschülerin.
Und ist das so ein bisschen, habe ich mich gefragt, nicht überhaupt das Generalthema, dieser Unterschied zwischen Vorstellung und Wirklichkeit? Da gab es eine Szene, die liebe ich, da kommt der Erzähler seinen Lieblingslehrer besuchen, den Herrn Pfand, einen Deutschlehrer, der tolle Ideen hat, wie er nach den Ferien die Kinder ihre Lektüre nacherzählen lässt. Und dann kommt der Erzähler dahin und hat so eine Vorstellung, dass dieser tolle Lehrer, der muss doch in so einem super Bürgerhaus wohnen und unten drunter die Mieter spielen Klavier und Geige. Und dann findet er es nicht, weil er eben das nicht sehen kann, weil er ja eben so stark mit seiner Vorstellung beschäftigt ist. Ist das so ein bisschen das Grundthema in Ihrem Roman?
Ja, absolut. Also es geht halt wirklich um die Illusion einer Oberfläche und natürlich auch die Illusion einer Vorstellung, die man von Oberflächen oder die man von den Oberflächen auf das dahinter schließt. Also er hat ja gedacht, dadurch, dass Herr Pfand so ein absoluter Grand Seigneur ist, dass er natürlich auch in so einem völlig würdigen Bürgerbau leben muss und konnte sich das gar nicht vorstellen, dass eigentlich auch so jemand vielleicht eine ganz andere Seite hat. Und ich glaube, es geht in dem Roman sehr viel um die Erforschung dessen, was hinter einer wie auch immer gearteten Oberfläche passiert. Das geht auch bei den Bildern von Spitzweg zum Beispiel so, die ja auch genauso diese Scheinharmonie, diese Scheinbiederheit haben, aber dann doch in ganz interessante Abgründe führen können. Also es geht, glaube ich, immer um diesen Schritt dahinter.
Man denkt fast, Spitzweg wäre verkannt, wenn man das liest bei Ihnen. Wird da nicht richtig hingeguckt?
Ich glaube auf jeden Fall. Also es ist aber auch wiederum so eine Art Reflex, den man, wenn man ein einmal vorformuliertes Bild in der Kunstgeschichte präsentiert bekommt, dass man eigentlich gar nicht mehr anfängt, darüber nachzudenken und sich auch gar keine wirkliche Mühe mehr macht, zum Beispiel mal nach Schweinfurt in dieses wunderbare Museum zu fahren, wo ganz viel Spitzweg hängt. Aber es ist ja auch, wir sind, glaube ich, auch missgeleitet von diesen allzu bekannten Bildern, die man ja überall schon mal gesehen hat. Und es gibt ja auch ganz, ganz viele Bilder von Spitzweg, die noch niemand so wirklich beobachtet hat oder untersucht hat, die noch in ganz andere Abwege führen. Und das ist, finde ich, so eine der zentralen Motive auch dieses Buches, dass es halt wirklich um so versteckte Spuren geht, denen nachgegangen wird.
So ein bisschen wie bei diesem Original und Fälschung, was auch in Ihrem Roman vorkommt. Das fand ich auch super. Das steht da schon immer in der Fernsehzeitung meiner Oma, diese Rubrik. Gibt es das eigentlich noch?
Das habe ich gerade eben, am Wochenende war ich glückliches Mitglied einer Jury für einen Popliteraturpreis und dann sind wir danach in Augsburg, vom Literaturhaus Augsburg verliehen, sind wir danach in ein sogenannte Haifischbar gegangen und da kam tatsächlich der Freund des Wirtes mit einer aktuellen Hör zu, ohne zu wissen, dass ich gerade über dieses faszinierende Rubrikdenken geschrieben habe und sagte, er hätte nur 9 von 10 Fehlern gefunden und er hätte gehört, ich kenne mich irgendwie in der Welt aus, ob ich ihm nicht den 10. Fehler finden können. Und es gibt es tatsächlich noch, ja.
Unglaublich. Jetzt haben wir ja schon über Kirsten und über ihren Erzähler gesprochen, aber noch gar nicht über die dritte Hauptfigur, der nur wirklich erwähnenswert ist. Es ist nämlich ein ganz schräger junger Mann, Karl heißt er, zieht sich doch sehr eigenartig an, spricht eine ganz gewählte Sprache. Können Sie uns den mal vorstellen?
Ja, Karl ist gerade neu an der Schule angekommen, kommt von einer anderen Schule und wollte da wohl hat auch dort Kunstleistungskurs gemacht. Die Schule, auf der Erzähler geht, da gibt es nicht. Das heißt, er muss sich jetzt irgendwie anders verwirklichen. Er ist wirklich eine, wie es irgendwann mal im Buch heißt, im besten Sinne aus der Zeit gefallene Figur. Also er ist eigentlich der personifizierte nicht Künstler, sondern Künstlicher, müsste man eigentlich sagen. Also er ist jemand, der wirklich seine Persönlichkeit wie ein Gemälde inszeniert und deswegen auch seine gesamte Existenz eigentlich durchdekliniert nach dem Maßstäben der Abweichung, also der Abweichung der Sprache, der Abweichung im Gestus, aber auch interessanterweise der Abweichung in der Kleidung, wie Sie eben schon gesagt haben. Der Erzähler entdeckt irgendwann mal, als ihm die Hose hochrutscht, dass er tatsächlich, jetzt bin ich gerade mit meinem eigenen Schuh an den Tisch gestoßen, der trägt Sockenhalter zum Beispiel.
Das war sehr ungewöhnlich. Ich kann mir kaum vorstellen, dass man heute so einen Jugendlichen trifft, der auch noch so spricht. Der wirkt ja wie aus dem 19. Jahrhundert. Ich habe sogar extra noch mal ein bisschen über Spitzweg gelesen, aber so richtige Parallelen habe ich nicht gefunden. War er trotzdem Karl Spitzweg denn irgendwie auch das Vorbild für diesen eigenartigen jungen Mann?
Ja, ich glaube, in seiner Verquastheit vielleicht, aber er ist ja doch Spitzweg dann doch zum Künstler geworden, während Karl eigentlich sein Leben zum Kunstwerk erhebt und dadurch natürlich auch sehr, sehr gegenwärtig ist. Also er ist ja auch in seiner ganzen Ablehnung der Gegenwart sehr, sehr gegenwärtig und ihm kommt es halt wirklich darauf an, eine Welt sich selbst zu bauen und das mit sehr, sehr viel Detailliebe und ästhetischer Raffinesse.
Jetzt ist ja er das, also dieser Karl, der den Erzähler eines Besseren belehrt, denn er bleibt ja nicht bei diesem Satz da, ich habe mir nie viel aus Kunst gemacht, es ändert sich ja durch Karl. Haben Sie auch so jemanden gehabt in Ihrem Leben? Weil Sie haben ja gesagt, dass Sie sehr kunstbegeistert sind, schon immer.
Ja, es gibt ja immer diesen großen Menschen, denen man so viel zu verdanken hat, oder diese großen Menschen, denen man so viel zu verdanken hat. Und das sind natürlich, wie man im Buch auch sieht, Lehrer zum einen, aber natürlich sind es auch Mitschüler. Und ich hatte auch einen Mitschüler, der mir wirklich nochmal die Kunst in einer ganz anderen Art und Weise aufgeschlüsselt hat, wie ich sie wirklich vorher noch nicht gesehen und erkannt hatte.
Und wie sind Sie dann nochmal genau zu Spitzweg gekommen? Das ist ja schon erstmal bemerkenswert, dass man sich eben mit diesem 19. Jahrhundertmaler so intensiv beschäftigt.
Ja, also das 19. Jahrhundert ist ja ohnehin ein wunderbares Jahrhundert zur Beschäftigung an sich, aber Spitzweg ist halt eigentlich vielleicht der vergessenste Großkünstler des 19. Jahrhunderts, würde ich jetzt mal so ganz gewagt formulieren. Aber er ist halt wirklich jemand, der wirklich noch nicht ausgelotet ist in seiner Vielfalt, in seiner Verschlagenheit. Also es gibt Bilder von ihm, wo zum Beispiel ein Gnom aus einer Höhle auf einen Zug in der Ferne sieht. Und aber dadurch, dass der Gnom in der Höhle im Vordergrund steht, ist der Gnom halt der Riese und der Zug wird zur Modelleisenbahn. Und dann passieren so ganz viele Dinge im Kopf, wenn man sich das so ansieht. Und ich glaube, das ist so eine Faszination, die eben von diesem Unentdeckten auch ausgeht, die mich zu Spitzweg geführt hat.
Und diese, das haben wir noch gar nicht gesagt, zu dieser Auseinandersetzung um Künstlichkeit und die künstliche Sprache, zum Beispiel des Karl oder so. Da gibt es ja noch so eine Gegenwelt in Ihrem Roman, und zwar repräsentieren die Eltern von Kirsten. Die versuchen ja so einen Gegenentwurf zur Künstlichkeit. Die leben ganz ohne Strom, ohne Auto, weil die Mutter eine Allergie hat auf Elektrosmog. Aber man hat schon so ein bisschen den Eindruck, so ein ganz nicht künstliches Leben ist eigentlich gar nicht möglich. Wirklich, oder?
Absolut nicht. Also diese Herstellung der Natürlichkeit in diesem Elternhaus von Kirsten hat ja auch etwas absolut Künstlerisches. Also es ist schon fast ein Gesamtkunstwerk. Also der Vater, der dieses Haus nach diesen Maßstäben der Allergie seiner Frau gegen die Künstlichkeit umbaut, nennt es dann auch irgendwann sein Naturtheaterhaus. Also es ist eigentlich fast ein wagnerianisches Werk, was da entsteht. Einfach nur aus der Prämisse, dass nichts Künstliches darin zu sein hat. Und das ist halt, wenn das Licht ausgeht, nur noch Kerzen verwendet werden und auch die Klingel funktioniert nur mit einem komplizierten Seilzug.
Sollen wir denn auch Ihren Roman unbedingt als Kunstprodukt lesen, weil Sie ja auch tatsächlich so eine gewisse Künstlichkeit ausstellen?
Also die Geschichte des Romans befasst sich natürlich mit der Künstlichkeit, aber ich glaube, die Geschichte an sich ist eine wie bei mir, von mir schon immer bewundert, eine Detektivgeschichte. Also es ist eine Geschichte, in der Dinge verschwinden und in der Dinge wieder auftauchen. Also eigentlich gibt es eine ganz normale Handlung, wie man so sagen würde, die aber natürlich völlig hier und da und in allen ihren Winkelzügen, in allen ihren Verwirrungen und in ihren Entwirrungen dann doch immer wieder von der Kunst geleitet wird. Also die Kunst ist sozusagen der rote Faden, an der sich die eigentlich ganz normale kriminalistische Handlung, weil das wird ja auch viel in diesem Buch gestohlen und entwendet und verändert und manipuliert.
Eckhard Nickel, vielen Dank für dieses Gespräch. Dankeschön.
Vielen Dank für die Einladung. Einen schönen Tag.
Ihnen auch. Und der Roman, über den wir gesprochen haben, der ist unter dem Titel Spitzweg erschienen beim Piper Verlag.
Deutschlandfunk Kultur. Literaturtipps.
Jakob Augstein, Verleger und Chefredakteur der Wochenzeitung Der Freitag, ist als scharfzüngiger Kolumnist bekannt. Mit Strömung hat der leibliche Sohn von Martin Walser und der Übersetzerin Maria Carlsson seinen ersten Roman vorgelegt. Der Journalismus sei ihm zu limitiert beim Zugriff auf die Wirklichkeit, sagt Augstein.
Weil das muss halt alles auch wirklich so passiert sein, was man da schreibt. Aber ich finde gar nicht, dass das, was passiert, immer am besten beschreibt, wie die Dinge eigentlich sind. Und ich glaube, für mich war es so, dass die Sehnsucht und die Neugierde auf Wirklichkeit mich dazu geführt haben, das in der Literatur zu versuchen. Und ich habe mich damit eigentlich ganz wohl gefühlt und ich glaube nicht, dass ich zurückgehen werde.
In seinem Debütroman Strömung lässt Jakob Augstein den neoliberalen Machtmenschen Misslinger durch eine Welt straucheln, die dieser nicht mehr versteht. Heute Abend im Literaturhaus Leipzig.
Es war einmal ein Mensch namens Harry. Der wurde der Steppenwolf genannt, vor allem von sich selbst. Er war ein Selbstmörder.
Hermann Hesses Roman Der Steppenwolf prägte Generationen junger Leser auf der Sinnsuche in ihrem Leben. Der Dramatiker Thomas Melle findet, heute steht unsere Gesellschaft nach einer langen Phase des Wohlstands wieder an einem Wendepunkt. Für das deutsche Theater hat er Hesses Steppenwolf in die Gegenwart geholt.
In solcher Stimmung also beschloss ich, diesen so erfreulichen wie verachtenswerten normalen Tag nicht weiter zu Hause bei mir im Bett zu verbringen, sondern mir die Turnschuhe anzuziehen, ein wenig rumzugehen durch die Stadt, dann ein Glas Wein trinken oder ein Bierchen, in Anführungszeichen, wie man so sagt.
Der Steppenwolf, morgen Abend im Deutschen Theater in Berlin. Mette ist 15, als sie sich auf die U-Bahn-Gleise legt. Ihr Vorhaben kündigt sie auf TikTok an. Niemand reagiert. Trotzdem wird sie gerettet. In Julia von Lukadus Roman Tic-Tac. Morgen liest sie in Dresden aus dem Buch, das einen fast schon unheimlich zeitgeistigen Blick auf unsere Gegenwart wirft, in der digitale und reale Welt sich aufs Undurchsichtigste durchdringen.
Ja, das war auf jeden Fall unheimlich, wie die Gegenwart mich im Schreiben plötzlich so eingeholt hat. Also da wurden plötzlich Themen, mit denen ich mich seit Jahren für diesen Roman auseinandergesetzt habe, von einer Sekunde auf die andere hochaktuell durch Corona und sozusagen auf die Straßen getragen. Und ich war ehrlich gesagt ziemlich überfordert von der Situation. Andererseits passt das auch schon wieder total zu unserer Zeit, dieses Hinterherhecheln und verunsichert sein und irgendwie nicht mit der Gegenwart zurechtkommen.
Julia von Lukadu liest aus Tic-Tac. Morgen Abend im Erich-Kästner-Haus für Literatur in Dresden.
Das waren die Literaturtipps von Julia Eickmann.
Deutschlandfunk Kultur. Buchkritik.
Wir sprechen ja hier jeden Tag über die tollsten Romane und Sachbücher, aber wie die eigentlich so entstanden sind, was für heftige Schreibkrisen und Blockaden diesen Meisterwerken vorausgegangen sind, das wissen wir meistens natürlich nicht. Davon erzählt aber jetzt das Kinderbuch Eine Geschichte macht Geschichten von Thor Fredheim und Eubin Thorsetter, und Kim Kindermann aus unserer Lesart-Redaktion hat es gelesen. Kim, wenn man so schockstarr vor dem weißen Blatt sitzt und da die Angst am Schreibtisch einen packt, da passiert ja eigentlich nicht viel. Was erzählt denn der Autor da in diesem Buch überhaupt?
Total viel erzählt er. Also anfangs sitzt er wirklich da, der Schriftsteller, am Schreibtisch vor diesem leeren Blatt Papier ohne Ideen 4 Tage lang, und man sieht ihm diese Erschöpfung und Ausgelaugtheit, die sieht man ihm schon im ersten Bild an. Großartiger Einstieg. Und dann beschließt er nach 4 Tagen, okay, ich brauche jetzt frische Luft, ich gehe raus. Und dann geht er spazieren und klar, herauskommt eine Geschichte, eine, die es wirklich in sich hat, nämlich die nicht nur von den lustigen Begebenheiten berichtet, die der Schriftsteller auf seinem Weg draußen in der Welt erlebt, sondern die einen auch viel mehr hintergründig ermutigt, selbst in die Welt zu gehen und davon zu erzählen.
Also er geht raus, guckt, und was erlebt er da?
Ja, er entdeckt eigentlich Menschen. Also das ist es. Eine schlecht gelaunte Frau am Fenster, die sitzt da, die starrt sehr mürrisch in die Welt. Die hat an nichts Freude, so scheint es. Und dann ist da ein stiller Junge auf dem Baum, der ganz für sich sein will, der dann erschrocken ist, als der Schriftsteller ihn entdeckt, ihm so Aare zuruft, brauchst du Hilfe? Das will er gar nicht. Dann ist da ein lachendes Mädchen auf der Wippe, die ist froh, die lacht, die hat aber auch gleichzeitig so ein bisschen was Engelhaftes. Und von all diesen dreien wird erstmal erzählt, einfach indem sie zunächst da sind, indem man mitbekommt, ah, da sind sie, der Autor sieht sie, er macht sich Gedanken, wer ist das, warum sind die da? Also diese kleinen Gedanken, die man ja eigentlich auch hat, wenn man Menschen begegnet. Und im Verlauf nehmen diese dann natürlich aktiv teil in der Geschichte, folgen dem Autor. Und daraus entspinnt sich wirklich ein wunderbares Zusammenspiel und letztlich eine hintersinnige Erzählung über Kreativität, über das, was Geschichtenschreiben ausmacht, und auch eben darüber, wie man seine Umgebung wahrnimmt und was man wirklich braucht. Und indem man darüber nachdenkt, kann man eben volltrefflich darüber sich auch Gedanken machen, warum interessiert er sich jetzt eigentlich für die schlecht gelaunte Frau? Wieso nicht nebenan für das sehr charmant aussehende Pärchen, das da ja auch ist? Oder warum ist dieses Mädchen alleine auf der Wippe? Wie ist sie da hingekommen? Und all diese Sachen. Und indem er das lostritt in einem, hat es einen großartigen Charme.
Also rausgehen und schauen und eigentlich ja offenbar so eine Art Ermunterung, sich ja mit der eigenen Wahrnehmung zu befassen, also achtsam durch die Welt zu gehen, anstatt sich zu langweilen mit sich allein am Schreibtisch.
Genau, also wenn du was erleben willst, tolle Geschichten, dann braucht es Aufgeschlossenheit, es braucht Fantasie, es braucht Mut, es braucht Unbeschwertheit. All das bringt ja auch dieser Autor hier im Buch mit, indem er ja unvoreingenommen und mit offenen Augen durch die Welt geht. Er lässt sich ein sozusagen und er wird belohnt. Eine schöne Hommage, fand ich, übers Geschichtenerleben ist so entstanden. Der Autor, der ist 2018 verstorben, also es ist sozusagen posthum veröffentlicht worden jetzt. Und ich fand, er räumt damit so ganz charmant Hand und nebenbei eigentlich auch ein bisschen mit dem Klischee vom Schriftsteller als geborenem Genie auf. Dem erteilt er so eine kleine Absage, weil er ja eben ermuntert, die Welt genau anzuschauen. Und ich finde, auch damit ist es ein wunderbares Kinderbuch, weil er Kinder dazu anleitet und einfach sagt, guck doch mal, was da passiert und überleg mal, was du für Gedanken dazu hast und teil sie vielleicht mit jemandem, nicht unbedingt in Form eines Buches, aber teil dich der Welt mit.
Klingt aber fast wie ein ganz guter Ratgeber für eben schreibblockierte Schriftsteller. Aber sieht es denn auch so aus, dass man es auch einem Erwachsenen schenken könnte? Oder wie ist das gemacht? Wie sieht das Bilderbuch aus?
Also der Illustrator Torsetta ist ja wunderbar. Ich bin ganz großer Fan von ihm. 2018 hat er ja auch schon den Jugendliteraturpreis erhalten, zu Recht, weil seine schlichten, comicartigen Zeichnungen, die tragen die Geschichte weiter, die öffnen einen ganz neuen Blick für Details, für die Stimmung. Und er hat wirklich so eine ganz typische Bildsprache. Seine Figuren etwa, die sind mit ganz wenigen Strichen gezeichnet, mit so einem schwarzen Feinliner, und trotzdem sind sie ausdrucksstark. Also der mürrische Gesichtsausdruck der Frau, das ist unklar zu erkennen. Genauso wie der überraschte Blick des Jungs oder die wachsende Sorge vor der Dunkelheit im Gesicht des Schriftstellers. Der wagt sich nämlich in einen Park, und wie er das zeichnet, das ist so ein Bild, das nimmt einen so gefangen. Also ich muss sagen, nein, es ist ein Buch auch für Erwachsene. Und das ist ja das Schöne, dass Jugend- und Kinderliteratur es ganz häufig schafft, eben so was Vereinendes zu haben, dass Eltern, die sich das mit ihren Kindern anschauen, die das mit denen zusammenleben, auch mitgenommen werden. Und dann gibt es immer sozusagen mehrere Ebenen, durch die man sich arbeiten kann. Und wenn man das eben toll macht, gemeinsam mit seinem Kind, entdeckt man da eben auch sehr viel. Also eins meiner Lieblingsbilder ist, dass der Autor dann irgendwann, also anfangs ja sehr ideenlos, so in sich zusammengesunken, der fliegt dann ein paar Seiten später förmlich die Treppe hinunter, rasend, weht hinter ihm sozusagen sein karierter Bademantel hinterher, er rast vorbei an den etwas erstaunt dreinblickenden Nachbarn, und das ist alles auf so einer Doppelseite abgebildet, wie er sich dann durch die Stadt schlingelt, weil, auch davon erzählt dieses Buch, er ist dann nämlich auf der Suche nach seiner Geschichte, die ist ihm nämlich davon geflogen durchs Fenster. Und auch das wieder ein schönes Sinnbild dafür, was ja passiert, wenn ein Schriftsteller eine Geschichte fertig gemacht hat und sie geht in die Welt, auch dann muss er sie gehen lassen und dann passiert wieder was Neues. Und auch davon erzählt dieses Buch. Also es ist Wahnsinn, und die Bilder transportieren das ganz wunderbar weiter.
Kim Kindermann, begeistert von Thor Fredheims Eine Geschichte macht Geschichten, zusammen mit Øyvind Torsæter ist dieses Buch entstanden, übersetzt aus dem Norwegischen hat es Maike Dörries, und erschienen ist es im Gerstenberg Verlag. Weiterschreiben heißt ein wirklich bemerkenswertes Internetprojekt, das seit inzwischen 5 Jahren geflüchtete Autorinnen und Autoren einlädt, auf einer Plattform zu schreiben, im Dialog oder Tandem mit bekannten deutschsprachigen Kolleginnen. Mehr als 60 verschiedene Exilschriftsteller sind da mittlerweile zusammengekommen aus 14 Ländern. Eine Auswahl dieser oft sehr berührenden Briefwechsel sind jetzt im Hörverlag erschienen mit 15 Stunden Laufzeit. Das heißt, da sind sehr viele bewegende Stimmen und Begegnungen von Gegenwartsautoren aus Kriegs- und Krisengebieten und dem deutschsprachigen Raum zu hören. Wir wollen Ihnen in dieser Woche einige Ausschnitte daraus vorstellen. Heute schreiben sich die afghanische Autorin Freshta Ghani, die nach Tadschikistan geflohen ist, und die Schriftstellerin Daniela Dröscher.
Juni. Daniela Dröscher an Freshta Ghani.
Liebe Freshta, ich habe im Vorfeld überlegt, was könnte für dich wichtig sein, von mir zu erfahren, und dachte dann, vielleicht tatsächlich zunächst einmal, dass ich Kinder habe. 2 Kinder, mein Sohn ist 14, meine Tochter 11. Wichtig erscheint mir auch der Ort, von dem aus ich dir schreibe. Ich meine nicht nur die groben Koordinaten Berlin, Deutschland, sondern den konkreten Raum. Unsere Mietwohnung befindet sich im Dachgeschoss. Das Haus steht in einer belebten Straße, aber ich sehe durch die Dachfenster nichts von den Menschen dort draußen. Ich sehe nur den Himmel. Ich schreibe abwechselnd am Küchentisch, in einem der Kinderzimmer, wenn sie gerade leer sind, in einem alten Ledersessel in einer Ecke des Wohnzimmers. Außerhalb der Kunst repräsentiere ich als Mutter die Norm. Innerhalb der Kunst bin ich eine Ausnahme. Lange Zeit habe ich mich deshalb wie ein UFO oder Alien gefühlt. Heute umarme ich die Tatsache, dass ich anders schreibe als jemand ohne Kinder. Hast du ein literarisches Vorbild? Falls ja, verrätst du es mir? Eines meiner Vorbilder ist Virginia Woolf, eine britische Autorin, die im London des 20. Jahrhunderts gelebt hat. Von ihr stammt der Satz: Eine Frau braucht Geld und ein Zimmer für sich allein, wenn sie Bücher schreiben möchte. Und weil ich mit den Gedanken schon oben in der Luft bin, Virginia Woolf soll die Briefe an ihre KollegInnen angeblich häufig mit folgender Wendung unterschrieben haben. From Butterfly to Butterfly. Von Schmetterling zu Schmetterling. Daniela.
Juli. Frestagani an Daniela Dröscher.
Liebe Daniela, dein erster Brief ist bei mir eingetroffen. Heute habe ich ein seltsames Gefühl. Ich weiß nicht, warum sich meine Augen mit Tränen füllen. Vielleicht ist der Grund, dass alte Erinnerungen wieder aufgetaucht sind. Vielleicht ist der Grund auch, dass ich nach einer sehr langen Zeit wieder einen Brief erhalten habe. Er verlangt eine Antwort und beim Verfassen der Antwort muss ich ganz und gar aus dem Herzen herausschreiben. Seitdem ich nach Tadschikistan gekommen bin, fühle ich mich sehr allein. Jetzt verbringe ich viel Zeit mit dem Schreiben. Der Laptop ist mein Freund in der Einsamkeit. Ich wohne in einer Einraumwohnung zur Miete. Ich habe keinen Schreibtisch. Ich setze mich auf den Boden, lege den Laptop auf meinen Schoß und schreibe. Weißt du, hier gilt es für Frauen schon als Schande und als gefährlich, auch nur laut zu lachen oder laut zu reden. Und was tun Autorinnen? Ich fürchte, solange die Gesellschaft von Männern dominiert wird, haben sie Angst davor, wenn Frauen lesen und schreiben können und den Schleier der Grausamkeiten anheben, die sie ertragen, denn dann wird auch das Patriarchat verschwinden. Die von mir verehrte Autorin Oriana Fallaci schreibt, nur wer viel geweint hat, lernt zu lachen. Auch ich werde eines Tages mit lauter Stimme lachen. Hochachtungsvoll, Freshta.
Ein Ausschnitt aus dem Internetprojekt Weiterschreiben, einer Dialogplattform für geflüchtete Schriftstellerinnen und Schriftsteller, die sich mit bekannten Autoren aus dem deutschsprachigen Raum austauschen können. Und eine Auswahl davon ist jetzt als Hörbuch beim Hörverlag erschienen und hier bei uns in dieser Woche in Ausschnitten zu hören. Sommerfrische am Genfersee in einem exklusiven Hotel, zum Beispiel in Evian, das wäre jetzt sicher nicht der schlechteste Zeitvertreib. Um 1900, da zog die bessere Pariser Gesellschaft in Scharen an den Genfersee. Auch der Schriftsteller Marcel Proust weilte einige Male hier und brachte die Hoteliers mit seinen kapriziösen Wünschen an den Rand des Nervenzusammenbruchs. Jürgen Ritte, Literaturwissenschaftler an der Sorbonne, Autor und Übersetzer, hat diesen Ausflügen Proust ein schönes Inselbändchen gewidmet und ich bin jetzt mit ihm verbunden. Hallo, schön, Sie zu sprechen, Herr Ritte.
Guten Morgen, Frau Gerg.
Sie hatten ja sicher herrliche Recherchereisen an den Genfersee für dieses Büchlein, aber mal abgesehen davon, was hat Sie daran interessiert, diese wenigen Besuche Proust in Evian und Umgebung genauer zu erforschen?
Also ist einerseits das Interesse am See und mit Proust in der Tasche um den See und über den See zu fahren, hat schon sehr viel Charme, der auf 1900 zurückgeht. Aber was mich auch immer interessiert hat oder mich immer verblüfft hat, ist, dass bei den gefühlten 100 Regalkilometern, die über Proust geschrieben sind, diese Aufenthalte am Genfer See immer nur so kurz in einem Nebensatz genannt wurden, also vollkommen abwesend sind. Und kurioserweise taucht Genf, taucht der Genfer See, taucht Evian mit keiner Zeile in der Suche nach der verlorenen Zeit auf. Das ist einfach ein Kuriosum, dem ich nachgehen wollte. Und habe dabei auch entdeckt, dass er sehr viel häufiger da war, als wir bisher dachten. Wir können von 6 Aufenthalten zwischen 1899 und 1905 ausgehen. 1893 war ein erstes Mal da. Und dort fängt er an zu schreiben. Das ist die Latenzphase. Mich hat auch immer interessiert, wie wird man Proust? Also wie muss man sich das vorstellen? Der zieht sich zurück in sein berühmtes Korkzimmer in Paris. Irgendwann 1907, 1908, dann schreibt er und schreibt er und schreibt er. Aber ist das alles so aus der Feder geflossen oder war da vorher was? Und das merkt man, wenn man sich die Jahre anschaut, die er am Genfer See war, wie viel er dort beobachtet hat und wie viel Genfer See in der Recherche ist. Es gibt ja für Proust-Leser dieses berühmte Madeleine-Erlebnis, also der Geschmack der in Tee getauchten Madeleine, dieses kleinen Gebäcks, und plötzlich entsteht die ganze Kindheit in einem Déjà-vu-Erlebnis wieder auf. Zum ersten Mal beschreibt er so etwas am Genfer See, ansichtig des Genfer Sees. Alles hochinteressant.
Man lernt ihn ja auch auf andere Weise neu kennen, denn Sie haben schon gesagt, man hat ihn immer so vor Augen am Boulevard Haussmann, da in seiner isolierten Wohnung, seine Krankheit pflegend. Aber er war ja auch ein Reisender, da habe ich gestaunt, der sich ganz schön strapaziöse Touren da angetan hat. 40 Stunden unterwegs, nicht geschlafen. Das wäre mir jetzt zu ihm auch, waren Sie da auch überrascht?
Ein bisschen schon, auch von seinen Reiseplänen, die er dann hatte am Genfer See. Also er war damals ja schon asthmaleidend, aber er stellt sich vor, dass er jetzt unter Umständen noch die Berge besteigt und dann an die oberitalienischen Seen fährt und nach Venedig. Nach Venedig fährt er dann auch und er geht sogar hoch auf den Mont Blanc, ans Mer des Glaces. Auch das ist eine relativ beschwerliche Tour. Und auch die Fahrten, die hat er ähnlich unternommen, wie wir das vielleicht heute machen, wenn wir ein bisschen Zeit haben. Das heißt, er bummelte runter an den Genfer See und hielt überall mal an, schaute sich Dijon an, Beaune an, also die Bauten des Mittelalters und der frühen Renaissance im französischen Burgund. Das ist, ja, auch das lernt man dabei und auch seine rege Ausflugstätigkeit am Genfer See. Das waren doch immer relativ lange Strecken, die er dann von Evian in die Villen, die zum Teil heute noch zu sehen sind, manchmal in einem etwas bedauerlichen Zustand, am See.
Und natürlich seine hohen Ansprüche an die Hoteliers. Gleich das zweite Kapitel heißt bei Ihnen ein schwieriger Gast. Sie schreiben, er war der Albtraum aller Hoteliers. Und man fasst es wirklich kaum, was alles für Bedingungen da erfüllt sein mussten, was Proust alles störte. Warum war er eigentlich so schwierig?
Es liegt eben tatsächlich an seiner Krankheit, an seinem Asthma, an einer hohen Staubempfindlichkeit deswegen und auch einer großen Lärmempfindlichkeit. Das Asthma zwang ihn dazu, die Nacht zum Tage zu machen. Und deswegen konnte er kaum ertragen, dass am Tag, wenn normale Menschen sich ein bisschen bewegen und damit auch Geräusche verursachen, seinen Schlaf stören. Das war dann tagsüber der Fall. So, dass er in den Hotels ging und sagte, ja, das Zimmer daneben muss aber frei sein, das auf der anderen Seite muss auch frei sein, das da drüber, da drunter muss auch frei sein. Und wie hoch ist der Lichtschalter, damit ich nicht aufstehen muss und Licht machen muss, wenn mir abends das einfällt. Also er war ziemlich fürchterlich. Aber eben auch jemand, der mit immensen Trinkgeldern umsetzt. Ich warf, dafür ist er ja berühmt, das hat man häufiger auch im Ritz dann von ihm gehört. Und diese immensen Trinkgelder konnten natürlich auch den sozialen Frieden in den Hotels ein wenig stören. Wo bekommt er jetzt 10 Franken? Das war dann sehr viel. Und wo bekommt der andere nichts und so weiter. Naja, er war wirklich ein Albtraum.
Aber er wird ja wohl nicht der einzig nervige Gast gewesen sein, denn diese Gegend, der Lac de Genève, das war ja um die Jahrhundertwende quasi die ganze Pariser Gesellschaft da in Sommerfrische. Was machte diese Gegend damals so attraktiv für die Leute?
Das war der Höhepunkt des Thermaltourismus, der sich am Genfer See breit machte. Also Evian mit seinen Quellen, das Wasser trinken wir ja heute noch, Evian mit seinen Quellen bot da aufgrund von reichem Mäzenatentum eine wunderbare Kulisse für diese Pariser Gesellschaft, die nicht auf ihr Theater verzichten musste, die nicht auf ein Casino verzichten musste, der alles geboten wurde und die eben eigene Villen dort kaufte. Das ist ganz interessant. Proust war zwar Hotelgast in einem sehr luxuriösen Hotel, aber im luxuriösen Hotel stieg dann die Bourgeoisie unter, also die betuchten Bürger aus Paris, die aber nicht so betucht waren oder nicht die Geschichte hinter sich hatten, dass sie eigene Villen, Landsitze ihr eigen nennen konnten, wie das die großen Pariser, aber auch die deutschen Familien, der deutsche Zweig, der Rothschild beispielsweise, hatte auch seine Villa am See, sich leisten konnte. So dass das für Proust immer ein, ein Kapitel habe ich genannt, von einem Schloss zum anderen. So muss man sich das in etwa vorstellen. Proust besuchte die Freunde und Familien, die er kannte, in den Villen. Diese Villen waren Villen im italienischen Sinne, also nicht nur ein Haus oder ein kleines Häuschen, sondern mehrere Häuser in einem großen Park. Und dort wurde sehr freigebig gewirtschaftet und es wurden Gäste eingeladen, Komponisten, Schriftsteller. Es fanden Konzerte statt, es wurden die Toren geöffnet für alle möglichen Gäste. Also das ist ein Badeleben um 1900, wie es verschwunden ist heutzutage. Und es verschwindet auch aus Evian und vom Genfer See dann so langsam ab dem Anfang des 20. Jahrhunderts, 1905 und so. Und das liegt mit der Eisenbahn, hängt mit der Eisenbahn zusammen, die dann das Mittelmeer, die Côte d'Azur erschloss und immer besser auch die normannischen Seemeere erschloss. Von da an war ein anderer Badetourismus, der am Meer sich deutlich angesagt.
Aber findet man denn da noch lebendige Spuren aus dieser Zeit? Denn zum Beispiel das Hotel, eins der Hotels, in denen Proust genächtigt hat, das Splendid Palace in Evian, das wurde ja abgerissen. Was haben Sie da noch so gefunden?
Ja, das wurde abgerissen und ist dann in ähnlichem Stil wieder neu aufgebaut worden. Es gibt eine Villa, die noch in ihrem eigenen Saft sozusagen zu besichtigen ist. Die ist heute ein kleines Hotel. Es gibt eine andere, die ist eine Institution für lernbehinderte junge Menschen, die man aber auch besichtigen kann, mit traumhaften Fresken auch noch ausgestattet ist. Und vor allen Dingen eben die Stadt Evian und die Ortschaften rumherum, die noch sehr viel von dieser alten Architektur bewahrt haben. Die berühmte Source Cachat, also aus der das ganze Vermögen, der immense Reichtum der Stadt Evian floss, das war 1789 im Jahr der Revolution entdeckt, die ist zelebriert worden mit einer gewaltigen Trinkhalle, mit modernsten hydrotherapeutischen Anlagen und so weiter. Alles das ist Architektur um 1900, alles das versprüht sehr viel Charme, alles das kann man besichtigen und wenn man ein bisschen Zeit hat, findet man auch noch die alten stillgelegten Bahngleise oberhalb des Sees, über die man dann wandern kann, von einem Ort zum anderen, zum einen Schloss zum anderen, wie Proust das getan hat.
Jürgen Ritte, vielen Dank nach Paris, danke für dieses Gespräch, alles Gute für Sie.
Vielen Dank.
Und das Buch, über das wir gesprochen haben, ist unter dem Titel Marcel Proust am Genfer See in der Inselbücherei als Band Nummer 1511 erschienen.